Ich möchte ganz gerne so ein paar Dinge gleich im Rahmen stellen, die ich davor nicht gesagt habe oder vielleicht nicht deutlich genug. Ich lebe von der Gnade Gottes. Meine Ehe hätte ja auch gleich kaputt gehen können. Meine Frau und ich, wir sind gleich im Dienste eingestiegen mit 21 nach 6 Wochen der Ehe. Und es ging nicht einfach. Und wir wussten auch nicht weiter. Es war nicht, dass wir vor der Scheidung standen. Nur ich möchte sagen, ich lebe aus der Gnade. Möchte nicht, indem ich auch eine wunderbare Ehe habe und auch eine wahnsinnige Liebe für meine Frau habe. Und wir haben wirklich ein gutes Leben an sich. Ich müsste es aber nicht so vorgetragen haben, dass man meint, wir haben es geschafft und wir machen es richtig. Wir leben in der Gnade Gottes. Er schenkt uns diese Liebe. Und ohne seine Hilfe hatten wir keine Ehe. Und möchte nicht, dass es gesagt wird oder gedacht wird, sie haben es geschafft oder sie meinen es geschafft zu haben. Also jeden Tag lebe ich in diese Gnade. Jeden Tag müssen wir uns dafür entscheiden, füreinander da zu sein. Das ist eine Entscheidungssache. Wir tun es täglich und Gott hat uns geholfen bisher. Und darum bitte ich euch, betet für uns, dass das so weitergeht. Denn ich weiß, dass das nicht eine Sache der Leistung ist, sondern ein Geschenk von seiner Gnade. Und bin dankbar. Ja, das ist das eine. Das andere ist, ich habe einige Sachen als Literatur verwendet, überwiegend, wie man das ja auch hört. Es kommt von meinem Leben her. Ich rede mit euch als Pastor, mit Pastorenherz. Manches von der Bibel natürlich sind Sachen, die ich entweder vom Kommentar oder direkt auch durch Gebet und Bibellesen gehört habe, aber sehr, sehr viel habe ich auch weitergegeben von der Erfahrung, von dem Dienste. Denn es geht um Dienst und möchte gerne von dem Dienste dann erzählen. Aber eine gewisse Literatur ist da und auch Hilfe. Und da nenne ich zuerst einmal zumindest einen von denen. Es heißt, ist eigentlich ein finnischer Name, aber ich gebe euch ihre ausgewählte englische Übersetzung. Es heißt Marriage Life Ministries. Also Ehe, Leben, Dienste aus Helsinki. Da ist ein ganz lieber Freund von mir. Es hat große Bedeutung in vielen Hinsichten, obwohl wir uns selten sehen. Und er war noch nie bei mir zu Hause oder ich bei ihm, aber wir sehen uns immer wieder auf Konferenzen und Gott hat uns zusammengeführt. Er heißt Kari Türmer. Und der Kari mit seiner liebvollen Frau leitet diesen Dienste in Finnland seit 25 Jahren. Jeden Sommer kommen um die 4000 Menschen zusammen als Familie, als Ganzfamilie. Die Kinder werden tagsüber betreut, geistlich und auch körperlich betreut, wo die Ehepaare sich zusammentreffen. Und da haben sie auch diese kurzen Vorträge und auch die Übungen anschließend. Und dann gibt es auch Seelsorgemöglichkeiten, so wie abends eine ganz liebvolle, nette Zeit, wo die Kinder schwimmen und andere Begegnungen jeder Art haben. Und die Erwachsenen haben auch Zeit nur für sich alleine, die zwei. Entweder im eigenen Zimmer oder beliebte Sauna in Finnland oder was weiß ich. Und sie haben jahrelang diesen Dienst geführt und einige Bücher geschrieben. Sie sind aber nicht sehr stark veröffentlicht. Es ist eine finnische Arbeit in finnischen Gebieten, überwiegend im Englischen übersetzt, ein bisschen auf Russisch übersetzt mittlerweile. Letzten Monat war ich in Helsinki. Ich fliege so oft rum, ich muss meinen Kalender anschauen. Letzten Monat war ich in Helsinki und habe mich wieder mit den Kari Türmer getroffen. Wir haben ein Ehepaar kennengelernt hier in Deutschland, die ein bisschen von dieser Literatur übersetzt hat auf Deutsch. Und sie sind stark dabei bei dem YMCA, also CVJM ist die Organisation, mit der er auch arbeitet, ist eigentlich ein Leiter, ein bewegender Mensch für Finnland an sich. Und er meinte, sie würden in dem nächsten Jahr, jahrelang alles auch auf Deutsch weitergeben können. Mittlerweile ist er im Auftrag in Indien. Da ist so ein ganzes Gebiet in Indien, war eine Familie in Finnland, einigen Jahren zusammen und haben auch Heilung, auch Jesus Christus zuerst einmal kennengelernt und Heilung in der Ehe erfahren. Und das, was sie dort gelernt haben, haben sie mit nach Hause genommen in Indien. Und er hat mir davon erzählt, dass sie jetzt Geld von der Regierung in Indien bekommen haben, dort diese Seminare zu führen, obwohl es kein christliches Land ist. Also bin sehr dankbar für den Kari Türmer. Ich dachte, ich hatte einen von seinen Büchern dabei, habe ich nicht. Also das Einzige, was ich tun konnte, wäre so ein E-Mail von mir zu geben vielleicht, wenn jemand da daran Interesse hätte, und konnte man Kontakt direkt mit YMCA, CVJ in Finnland aufnehmen. Innerhalb von einer halben Stunde, glaube ich, die Sekretärin in meinem Büro hat sich hingesetzt und sich überlegt und ringsum angerufen, dass wir zumindest ein bisschen zusammenziehen konnten, wo man Quellen findet. Bücher, Seelsorge, Menschen, die auch Seminare leiten, Menschen, die das wirklich gut tun können, nicht solche wie ich, die kein Profi in diesem Gebiet sind, sondern Menschen, die täglich damit sich beschäftigen. Und wir haben so ein paar Tipps, ein paar Listen aufgeführt und auch das Buch natürlich, die Beratungsführer, wo man auch da also einiges Christliches findet. Seminare werden öfters angeboten. Ich denke, das ist etwas, was vor 50 Jahren überhaupt nicht in der Pfingstbewegung zu finden war. Vor 20 Jahren eine Seltenheit. Vor 10 Jahren, würde ich sagen, kam das langsam ziemlich gut an und jetzt wird's heftiger und immer heftiger angeführt in den Gemeinden. Und ich bin einer, der so ganz außen als so Fußballanschauer einfach klatsche und sage, das ist gut so. Also ich finde es wirklich einen wichtigen Dienst und wollte auch gleich am Anfang dieser Stundenhalb mit euch was mitteilen und um etwas bitten, um etwas geistlich mit euch ringen. Und zwar, es wäre meine Hoffnung, dass viele, die in diesem Raum sich befinden, diese wunderschöne Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes in euren Ehen findet und auch Ausbildungen machen, wo ihr dann ja auch Eheseminaren führt. Also ich denke, es wird die nächste Zeit in den Gemeinden in Deutschland und in Europa von ganz, ganz, ganz großen Bedeutung sein. Und es wäre wahrscheinlich nicht genug, dass wir einfach ein Buch lesen oder uns dahin widmen. Man hört schon, wie viel Geplapper kommen kann, wenn man kein Profi ist. Das hat man heute mitbekommen bei mir. Und deswegen bitte ich euch, lasst euch ausbilden, betet, wenn das wirklich für euch ist, und bringt das in eurem Dienste rein. Es wäre meine Empfehlung, jede Ortsgemeinde braucht Ehewochenenden. Und zwar nicht nur für die Menschen, die wirklich große Probleme haben, sondern wirklich gezielt für die gute Ehen. Ich denke, wir haben was umgekehrt gemacht. Also das ist Teil des Vortrages, aber es ist so als Einführung zum zweiten Teil. Wir stellten uns in die Gemeinden, denn wir lieben die Gemeinde als Pfingstler, nicht wahr? Also vielleicht seid ihr alle nicht Pfingstler, ich bin Pfingstler. Als Pfingstler liebe ich die Gemeinde. Also als junger Mann wollte ich nur weg von der Pfingstbewegung, ja? Mein Vater war Pfingstler und dieses Pfingstliche, das, also ich dachte, am liebsten Presbyterianer werden oder so, aber kein Pfingstler. Jetzt bin ich überzeugter Pfingstler, ja, und es ist schwierig für mich, nicht davon zu sprechen. Aber ich finde es unheimlich wichtig, dass wir in unseren Gemeinden Zeit für die Ehe nehmen und für die Familie da zu sein. Ich kenne es von meiner Vergangenheit und von unseren Bewegungen, und mittlerweile kenne ich diese Bewegung relativ gut. In Deutschland habe ich mit BFP und Gemeinde Gottes und anderen seit Jahren mitgearbeitet oder Ekklesia oder was auch immer, was alles hier vielleicht vor uns steht, und die unabhängigen, wunderschönen Gemeinden, die auch da sind. Gott tut was, nicht wahr? Ist es nicht schön, viele Gemeinden zu haben? Ja, das ist schön, das freut mich. Also ich finde es wirklich toll. Ich freue mich sehr auf den 2003 am Pfingsten. Das wird wirklich ein schöner Tag sein. Da werden wir alle als Familie dabei sein, nicht wahr? Ja? Ja. Okay, Werbung vorbei. Was ich ja auch empfinde, ist, dass wir in der Liebe der Gemeinde etwas auf den Kopf gestellt haben. Und es ist nicht schön, mit den Händen zu laufen, wenn die Füße dafür geeignet sind. Ja? Und es war, wir denken, eine heile Gemeinde macht heile Familien. Und wir geben uns die Gemeinde hin. Es ist umgekehrt. Eine heile Familie macht heile Gemeinden. Wir können nicht mehr uns völlig die Gemeinde, diese groß, nicht immer so übersehbares, ja, definierbares Wesen sprechen und da dienen und an den Familien vorbeigehen. Also wir müssen anhalten an die Tür der Kirchengebäude und gleich da Familien umarmen, sie betrachten, sehen, einladen bei uns zu sein, kennenlernen und die Bedürfnisse und Nöte da sehen, die auch wirklich vorhanden sind, und da mit diesen Familien anfangen zu dienen. Und durch heile Familien werden wir ganz heile Gemeinden haben. Und diese heile Gemeinden werden wirklich ein Erholungsort, ja, also wirklich Erholungsort werden für die Kranken, die kommen. Ja, denn wir sind wirklich da. Es hört sich so an, dass ich Heilungsdienst nicht mag. Das stimmt nicht. Ich mag sie sehr. Ja, nur es gibt mehrere Arten von Dienste und das Beste der ganzen Welt, um Heilung in eine kranke Familie hineinzubringen, ist eine gesunde Gemeinde. Ja, aber diese gesunde Gemeinde ist von gesunden Familien herausgekommen, also nicht umgekehrt. Und ich denke, manchmal denken wir, liebe Gemeinde, und ich denke, es ist wichtig, denkt, liebe Familie. Also bei uns war das so, der Vereinigten Staaten, wir hatten Gottesdienst Sonntagmorgen, Gottesdienst Sonntagabend, wir hatten Gebetsabend Mittwoch, wir hatten Jugendabend am Donnerstag, wir hatten die Frauentagen am Freitag, wir hatten die Männersachen am Samstag, jeden Tag waren wir in der Gemeinde, ja. Das ist für die Familie nicht gesund. Das ist nicht gesund. Das kann nicht so sein. Wir müssen wirklich als Gemeinden unsere Gottesdienste, unsere Dienste, alles, was wir tun, so herrichten, dass es Familien dient. Also familienfreundliche Gemeinden. Ja? Und das heißt nicht die Gemeinde umändern, sondern gleich zu Familien hin. Und dann stelle ich einfach die Frage, die ich nicht unbedingt beantworten haben möchte. Das dürftet ihr für sich behalten. Aber wie lange ist es her, dass ihr wirklich eine Freizeit für Familien hattet, bei euch eine Gemeinde, wo es nicht um Gemeinde ging, sondern nur um die Familien, die zu dienen? Oder wie lange ist es her, dass ihr ein Eheseminar hättet, um gute Ehen zu bereichern? Oder wie lange, oder ist es jeweils passiert, dass man sagt, wir haben so viele Aktivitäten die letzten Wochen und Monaten in der Gemeinde, wir machen eine Woche Schabbat, wir sehen uns am nächsten Sonntag zum ersten Mal. Und diese Woche haben wir Ruhe für die Familie und wir bitten die Familienväter, mit den Kindern irgendwo rauszugehen. Also die sind Dinge, die wir in unseren Gemeinden früher nicht getan haben. Und ich weiß, dass es nicht sich sehr, koreanisch anhört, wo man jeden Morgen so 5 Stunden betet. Allerdings, ich halte sehr viel vom Gebet. Und das, was sie in Korea haben, liegt an ihren Gebetszeiten. Und möchte nicht von meinen Gebetszeiten etwas wegnehmen. Also manchmal sage ich Dinge, dann bereue ich es später. Ich möchte nur sagen, dass wir öfters kulturelle Dinge und von Erfahrungen, auch von Erweckungen hören in anderen Ländern. Ja? Und wir sehen sie mit einer Sehnsucht, wollen wir sie ja auch bei uns haben. Nicht wahr? Denn wir wollen Erweckung in Deutschland. Und wir sehen das, was wir anderswo gesehen haben, man möchte es am liebsten rüberschleppen. Aber obwohl ich Ami bin, ich bin nicht für das Rüberschleppen, sondern ich denke, Gott hat eine Erweckung für jedes Land vor und er weiß genau, was wir brauchen. Wir können sicherlich voneinander lernen. Ja? Das Leib Christi ist groß und multikulturell. Ja, Multikulti mag Spaß, ist okay, bin ich auch so. Nur, ich denke, Gott hat ein bestimmtes Wort und auch eine bestimmte Erweckung für das Land. Und weil sie es anderswo haben, der Art und Weise heißt nicht unbedingt, dass wir das ja auch einbringen können. Aber eine Sache weiß ich, es gibt manche alte Werte dieses Landes, die ich sehr schätze. Und ein Wert, was ich früher sehe, es war eine Geschichte und man sieht es immer wieder in Gedichten und auch in den ganzen Familienerzählungen, die ich auch lese. Also ich habe schon eine relativ gute deutsche kulturelle Ausbildung und da war die Familie mal was sehr, sehr Wichtiges, ja. Es gehört zum Wesen des Deutschen, eine gute Familie zu haben. Und jetzt ist es ein Kampf, eine gute Familie zu haben. Und das ist schon seit einigen Generationen. Und da finde ich es sehr wichtig. Da spüre ich mein Herz. Ich möchte gerne nicht sowas sagen. Ich bin Ausländer und erzähle euch, was zu tun sei. Aber ich finde es als Familienvater, dass es unheimlich wichtig ist, in diesem Lande diese Sache Familie ganz stark auszuleben. Das, was wir neulich in Erfurt gesehen haben, das bewegt mich. Das bewegt mich. Und ich frage, wo war der Vater? Viele sagen, es war die blöde Lehrkraft. Aber ich frage mich, wo war der Papa? Ne? Wo war die Mama? Wie ist es da in dem Haus? Sowas muss ausgelebt werden in diesem Land. Und ich denke, dadurch können wir auch vieles, vieles, vieles in unseren Städten bewirken. Also die Literatur liegt da, wer Fragen hat dazu und Interesse daran hat, das gebe ich gerne weiter. Zu diesem Teil möchte ich ganz gerne zuerst einmal ein bisschen von der Liebe sprechen und vielleicht ganz zum Schluss dann von der Leidenschaft. Also es geht um Leidenschaft auf dieser Konferenz, nicht wahr? Am liebsten hätte ich vielleicht unser Titel für den Vortrag anders genannt, aber das fiel mir zu spät ein. Es passt mein Leben zumindest, meine Persönlichkeit. Ich hätte es vielleicht am liebsten verheiratet mit Leidenschaft genannt, denn so ist es für mich. Und wir wollen zu dieser Leidenschaft zurückkehren, aber ich denke, die Leidenschaft in der Ehe wird ja auch Leidenschaft in den anderen Bereichen des Lebens hineinwirken. Ich möchte 5 Gedanken zur Liebe weitergeben. Zum größten Teil, diese Gedanken kommt für mich von den Kari-Türmer. Ich bin ja auch wie fast alle Menschen, die Vorträge halten, wir sind Diebe. Wir stehlen und geben weiter. Wir sind so Robin Hoods. Wir stehlen von den Reichen und wir geben es weiter an den anderen. Und so tue ich das ja auch mit den nächsten 5 Punkten. Das eine findet man auf jeden Fall auch in dem Griechischen, verwende ich dann ja auch das griechische Wort dafür, Storge, kommt ja auch im Neuen Testament vor als Wort für Liebe. Das ist das, was wir Zuneigung nennen. Das ist so wie die Mutterliebe, ne? So eine natürliche Zuneigung ist nicht immer da. Man möchte ganz gerne sagen, ist absolut natürlich, jeder soll das haben, zwangsläufig. Du bist Mutter, du liebst die Kinder, ist aber nicht so. Die viele ausgesetzten Kinder sind ein Beweis dafür. Ja, ist nicht immer so, aber das wäre ein Beispiel davon. Oder wie ich, ja, wenn ich in den Vereinigten Staaten bin, man hört es nicht mehr, früher habe ich viel besser Deutsch gesprochen, aber ich rede gern in Deutsch und ich höre gern Deutsch. Das ist eine wunderschöne Sprache für mich. Also manche Ausländer finden es hart, aber ich finde die Sprache so schön. Und dann bin ich in Amerika, New York oder Chicago oder was weiß ich, meine Heimat übrigens ist mitten in der Stadt Chicago, da bin ich erzogen worden. Meine erste Arbeit in der Gemeinde meines Vaters war Türsteher. Die Alkoholiker, die gerne dabei waren, solange dass sie richtig schön mitgemacht haben, durften sie da sitzen. Und wann nicht, dann haben wir eine extra Schule für sie unten im Keller gehabt, wo wir gemeinsam mit denen zusammen saßen und vom Wort Gottes in anderer Art und Weise gesprochen haben, denn sie haben es nicht ausgehalten in den Gottesdiensten. Wenn ich ja auch in Chicago bin oder New York oder solche Städte, dann sehe ich immer oder höre ich immer wieder Deutschen. Also ich habe solche Augen, dass ich Deutschen von der Ferne immer sehe und weiß genau, wer es ist. Mittlerweile Finn und so Rumäne und so weiter. Also da sind schon ein paar Länder mir bekannt, aber besonders Deutsch. Und ich kann mich nicht zurückhalten, sobald es ich Deutsch höre, auch ein völlig fremder Mensch muss ich ansprechen, ja. Das freut mich so sehr, das ist, als ob eine Flagge aufgeht. Ich sehe auf einmal so schwarz, gold und rot und ich muss reden, also mir macht das Spaß. Also das ist eine Zuneigung zur Deutschen und zur deutschen Sprache. Ja? Ihr kennt das ja auch, ne? Eine Zuneigung, so eine gewisse Empfindung, eine Liebesart, also für andere. Und das ist relativ einseitig, aber nicht ganz, ja. Denn eine Welpe zeigt noch ein bisschen Liebe zurück vielleicht. Ja, und dann haben wir ein gutes Beispiel für Zuneigung. Katze aber nicht immer, ne? Ich bin eher so Hunde-Fan. Aber so Katze manchmal, ist es denn egal oder scheint so zu sein, ob ich ihn streichle oder nicht. Aber trotzdem habe ich eine Zuneigung mittlerweile auch zur Katze, ja? Es ist schön, so eine Katze zu streicheln. Und das ist Zuneigung, ist aber ein bisschen einseitig. Denn denen ist es egal. Er frisst an der Swo, kommt, wenn er möchte. Ja. So ist es, aber Zuneigung ist trotzdem da. Diese soll auch ein Teil der Liebe einer Ehe sein. Natürliche Zuneigung, würde ich sagen. Aber wenn es nicht natürlich ist, dann betet dafür, dass Gott das ja auch in dir erweckt. Und wo das ja auch nicht natürlich oder auch nicht geistlich erweckt sei, kann das zum Teile gelernt werden. Ist auch okay, ja. Also meine Mutter war nicht die Liebhaber der Familie, sie war die Leistungsmutter. Ne? Also allerdings, meine Mutter ist deutsch. Und es war ja so, wenn ich meine Mutter gesagt habe, ich dachte, sie wäre die schönste Frau der Welt. Ja? Und ich am liebsten hätte ich sie jeden Tag so 15 Mal geküsst. Also wie gesagt, ich war immer verrückt nach Frauen. Fing mit meiner Mutter an. Und ich weiß, dass ich auf meine Mutter zukam. Ich habe gesagt, ich möchte dich küssen. Dann bückte sie sich nieder und dann auf einmal steht sie wieder auf und sagt, ist dein Zimmer aufgeräumt? Und dann sage ich dazu, nur so halb. Und dann hat sie gemeint, dann jetzt ein kleines Küsschen, und wenn du fertig bist, kriegst du mehr. das war so Leistung. Mein Vater war eigentlich Liebhaber der Familie. Das ist nicht eigentlich so normal für Männer. Männer sind eher anderswo und anderswie beschäftigt. Mein Vater war Pastor, aber er hat immer Gemeinden gegründet. Ich habe auch eine Leidenschaft, Gemeinden zu gründen. Also diesen Dienst, den ich jetzt ausführe bei meiner Bewegung, macht mir nicht so viel Spaß. Ich kann kaum warten, bis ich damit fertig bin und ich möchte wieder Gemeinden gründen. Es war auch die Leidenschaft meines Vaters. Leidenschaft ist ansteckend, ja? Gleichgültigkeit aber auch. Mein Vater hat eine Leidenschaft, Gemeinden zu gründen. Aus diesem Grunde hat er immer eine säkuläre Arbeit gehabt und auch die Gemeinde. Und dann hieß es, er war 14, 15 Stunden am Tag weg. Immer. Abends spät, morgens früh. Der hat immer gearbeitet, der Papa. Aber er war die Liebende der Familie, ne, der Romantische. Der kam immer nach der Arbeit nach Hause. Meine Mutter vielleicht hat gekocht oder gewaschen oder geputzt. Ja, so ein bisschen charakterisiert. Also sie war nicht so sehr, aber doch so ähnlich. Und mein Vater kam rein und hat sie gleich in den Arm genommen, hat sie geküsst und ist so rumgetanzt und hat zu ihr gesungen. Er war wirklich romantisch, ja. Und abends spät, ich hatte drei Schwestern, und abends spät war das jeden Abend meines Lebens so, bis auf ich größer wurde als mein Vater. Ich, bis so lange, ne? Also mein Vater ist nur so groß. Der kam abends spät. Nachdem wir alle ins Bett waren und 2 Jahre haben wir über das Gemeindehaus gewohnt und dann war ich mit 3 Schwestern in einem Zimmer zusammen. Vielleicht daher die Liebe für Frauen, ich weiß es nicht. Und er hat jeden von uns, einen nach dem anderen genommen, ganz persönlich in den Armen genommen. Auch meine älteste Schwester, sie war schon 18, aber sie ist ganz klein, heute noch, ne? Und er nahm sie in den Armen, sie in Pyjama und so, ne, so Schlafanzug, so halbtot, und zog sie in dem Wohnzimmer in seinen Lieblingsstuhl hin, auf dem Schoß gezogen, ja, umarmt und geküsst und die Hände durch die Haare, immer wieder, und hat er Segnungen ausgesprochen, ja. Der hat immer gesagt, Gott liebt dich, er würde Großes in deinem Leben tun. Gott hat was vor für dich. Dein Leben ist für was Gutes bestimmt. Weißt du, wie ich dich lieb habe? So hat mein Vater mit uns immer gesprochen. Eins nach dem anderen. Ich weiß, als er meine Schwester nahm, und das war nicht so, dass die Älteste immer zuerst war. Manchmal war ich als Jüngste und einzige Sohn auch zuerst. Meine Schwester meinten fast immer, aber ich glaube nicht. Da zog er mich zu sich ja auch und umarmte mich und nahm mich als Junge, ne? Nicht nur die 3 Töchter, sondern er nahm seinen Junge in den Armen und hat mich so geküsst. Nacken und Gesicht, und als ich älter wurde, so 14 oder so, ich dachte, wenn meine Freunde das sehen. Er war die Liebende der Familie, es war Zuneigung. Und als ich 14 wurde, dann war das wirklich einseitig. Ja? Er hat geküsst und ich nicht. Aber jetzt, wenn ich meinen Vater sehe, obwohl er nur so klein ist, ja, und ziemlich rund, wenn ich meinen Vater sehe am Flughafen oder was weiß ich, der ist mittlerweile 80, ich war zu seinem 80. Geburtstag mit meiner Frau auf einer Gemeindefeier mit ihm für seinen Geburtstag, es war ganz toll. Und jedes Mal, dass ich ihn sehe, wir umarmen uns und wir küssen uns, ja, also wir küssen uns, also wirklich richtig herzhaft. Sieht ein bisschen komisch aus vielleicht für manche, aber es ist so, Zuneigung, es gehört zur Ehe. Eine Ehe ohne Zuneigung ist traurig. Und wenn du das nicht vom Papa gelernt hast, also ich sag's euch wieder, ich habe es nicht gepackt. Ich habe viel zu schaffen und viel zu lernen, um wirklich eine gute Ehe zu führen. Aber wenn ich das nicht packe, dann liegt es nicht daran, dass Gott nicht geholfen hat. Denn von Kleinkind auf hatte das in meinem Schoß gelegen. Ja? Alles, was ich brauche eigentlich, um sowas zu tun. Wo Zuneigung nicht natürlich vorkommt, kann das aber gelernt werden. Man kann sich so disziplinieren, zu sagen zu dem Junge, also ich sehe das manchmal am Flughafen, ja, so 2, so Papa und Sohn, so 15, 16, also diese Zeit, dass sie dann ja auch vielleicht Schulaustausch machen, ja, nach Amerika oder so, deutscher junger Mann mit Baseballkappe auf, ja, wartet darauf, irgendwo nach Wisconsin zu fliegen und Amerikaner kennenzulernen und so, und Papa steht da, und da ist eine große Liebe zwischen Papa und Sohn, und sie stehen da und sie gehen so immer so ein bisschen nahe ran, ja, es wird gleich so auf Wiedersehen gesagt, und dann bücken sie sich so 2-3 Mal, also aneinander, und zum Schluss macht man so, ne? Sie können sich noch nicht umarmen. Da finde ich das so schön manchmal, so eine richtig gute Familie zu sehen, wo das gemacht wird. Und der Papa überwindet das, was er nicht gelernt hat als Kind, Und er schnappt sich der Junge in den Arm mit Tränen, umarmt ihn und sagt, ich hab dich lieb, du bist mein Sohn. Das ist toll. Und das kann gelernt werden. Ja? Wenn es nicht natürlich ist, dann wollen wir das lernen. In unserer Ehe ist es wichtig. Streicheleinheiten sind sehr wichtig. Und sie gehören, Entschuldigung, also ich rede ganz offen wieder, sie gehören nicht nur zum Bett. Ja? Streicheleinheiten gehören auch zum Frühstück, ganz besonders. Ja? Tipp für uns als Männer, ja? Wo das besser abends ablaufen, so soll das tagsüber anfangen. Ja? Streicheleinheiten sind schön und es macht Spaß und sie helfen eine Menge. Ja? Ist wirklich wichtig. Aber es ist nicht nur Streicheleinheiten. Also ich lese ganz zum Schluss, wenn wir die Zeit dazu haben, von dem Lied der Lieder, Hohelied. Und da heißt es, ich bin krank vor Liebe. Also ich will Äpfel. Ja, meine Mutter hat das ganz gerne zitiert. Sie war die Leistungsperson. Die Streicheleinheiten sollten nicht nur von der Hand sein, sondern auch vielleicht einen Apfel geben. Also bring doch was mit nach Hause für mich. Kann ja Candy sein oder es kann ja auch einfach ein Abend oder Nachmittag sein, wo du sagst, diesen Abend gebe ich dir von meinem Leben. Das ist Zuneigung und gehört zu jeder Ehe. Muss sein und dafür brauchen wir Zeit. Und genau da fangen meistens unsere Probleme in der Ehe an. Die Zuneigung stirbt aus und danach alles andere. Ja, wichtig. Mann, meine Frau und ich, bevor wir geheiratet sind, da haben wir uns so sehr geliebt. Ich sag's ganz ehrlich so sehr geliebt, so sehr gewollt. Sie zog nach Virginia, ihre Heimat, und ich nach Chicago. Und wir haben ein Jahr voneinander getrennt gelebt. Denn ich hatte ein Versprechen mit meinen Eltern. Ich wurde 21, ich war nur 20. Und ich konnte nicht in ihrer Nähe sein, ohne sie anzurühren. Ja, das ging ja gar nicht. Und dann habe ich gesagt, du musst nach Hause, du. Das geht nicht. Ich will nur mit dir sein. Versteht ihr, was ich meine? Die Zeit war das so, dass man fast nur sich umarmen wollte und küssen wollte. Und die Stunden, die man vor den Kerzen verbracht hat, Wahnsinn. Und die waren die wichtigsten Stunden deiner Ehe und jetzt sind sie fast vorbei. Ja? Kehr zurück. Ich rufe aus. Jubeljahr. Kehr zurück. Ja? Zu dem, was mal war. Vergibt alle Schulden, wo er das nicht getan hat, wo er die Jahre hindurch die Streicheleinheiten tagsüber nicht gegeben hat. Tu das ihm vergeben, bitte. Ich rufe ein Jubeljahr aus. Ja? Lass ihn zurückkehren dazu. Ganz natürliche Art und Weise durch die Gnade Gottes. Manche Damen haben die Zuneigung nicht so leicht. Es gibt ja auch wie in meiner Familie, mein Vater hat es eher leicht als meine Mutter. Ne? Also die Damen haben ganz besonders Druck auf sich heute. Sie müssen Ehefrau sein, sie müssen die, also ich sag's mal so ganz weltlich, darf ich weltlich reden? Ja? Sie müssen die schärfsten, ja, Liebhaberin sein der Welt. Sie müssen Brot verdienen. Sie müssen die Kinder erziehen, sie müssen schön immer aussehen, schlank sein, auch wenn sie 4 Kinder zur Welt gebracht haben. Ja? Sie dürfen keine Falten haben, obwohl sie 2-mal so viel gearbeitet als wir. Ne? Also es ist schwer für eine Frau und manche sind in diese Leistungsgesellschaft hineingeboren und die Zuneigung kommt nicht natürlicherweise, Männer, nicht bei allen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir gemeinsam das lernen und dann haben wir diesen geschlossenen Raum nochmal. Ja, die geschlossenen Raum der Ehe, wo wir sowas üben können. Und wisst ihr was? Die Welt, die Verlorene, die brauchen Zuneigung. Das finden sie nirgendwo. Das haben sie nicht. Das ist keine Zuneigung. Ja? Keiner hat Zeit für sie. Die Gemeinde, die Mitglieder, sie brauchen Zuneigung. Denn an der Arbeit geht's nur mit Ellenbogen durch. Ja? Aber in der Gemeinde kommst du und umarmst du und zeigst, du bist für mich wichtig. Und das baut auf. Zuneigung lernt man zu Hause. Und er sprödelt dann in den Gemeinden raus. Ja? Es gehört zur Ehe. Die zweite, die wir in der Bibel finden, ist Philia. Das ist diese Freundschaftsliebe. Manchmal redet man von Bruderliebe oder sowas. Es ist so eine Freundschaftsliebe. Es ist diese Liebe, diese schöne Sache, zusammen zu sein. Es ist eine zweiseitige Liebe. Es ist unheimlich schwierig, Freund zu sein mit jemandem, der ja auch nicht befreundet mit dir sein möchte. Ihr kennt das noch von der Zeit von Abitur oder aus Gymnasium oder die Schulzeit oder die Ausbildungszeit, ja, wo die ganz Tollen immer sich zusammengetroffen haben und du warst Außenstehender, ja, nicht befreundet. Du musstest zugucken, du hast vielleicht gedacht, das wäre ein guter Freund für mich, aber du hast nicht dazugehört. Zumindest so ging es mir. Ja. Freundschaft ist eigentlich zweiseitig immer. Wo Zuneigung auch in gewisser Weise etwas einseitig sein kann, Freundschaft, Filialiebe ist zweiseitig. Das ist diese Sache, Zeit miteinander zu verbringen, miteinander reden, mitteilen. Ich höre öfters von ledigen Frauen und Männern, wo ich Vorträge oder Predigte halte oder auch ganz gerne in meinen Predigten baue ich immer etwas von der Ehe ein, weil ich ja auch eine Leidenschaft für die Ehe habe. Und dann kommen sie auf mich zu, die Alleinstehenden oder wo ich solche Vorträge halte und dann sagen sie mir, ich würde so einsam, während du gepredigt hast oder deinen Vortrag gehalten hast. Ich konnte nur weinen wie ein Schlosshund. Das war so schlimm für mich, denn sowas habe ich nicht. Selten, sehr selten, auch von jungen Männern mit so vielen Hormonen, wird's gesagt, ich sterbe, weil ich meine Sexualität nicht ausleben kann. Fast immer heißt es, ich habe keine Seelenfreunde. Da ist keine da, wenn ich nach Hause komme. Keine, mit dem ich reden kann. Wo ich auch etwas ausschütteln müsste, wo ich Probleme habe und das einfach besprechen möchte. Im leeren Raum stellen und nicht das bewertet haben. Sowas habe ich nicht. Ich werde überall bewertet. Keiner hört einfach aus Liebe meine Seele zu. Tja, das ist super in einer Ehe. Ja, das ist ja wunderbar. Und das ist auch nicht so einfach, ne? Wir lesen, wie ich gesagt habe, ich bin nach Hause gekommen und lag einfach da dreiviertel tot. Meine Frau wollte reden. Ich habe mit jedem geredet. Ich habe 3 Stunden lang einen Vortrag gehalten. Bin ich nach Hause gekommen, für sie hatte ich keine Zeit. Ich war zu müde. Also Freundschaft heißt miteinander reden und auch Erfahrungen zusammen. Also ich muss ehrlich sagen, meine Frau, wir sagen immer, wir haben uns an der Bibelschule kennengelernt. Ja? Und das war ja so, dass wir sagen immer, es stimmt auch, wir haben uns kennengelernt und zuerst einmal haben wir uns gehasst. Also wir haben uns wirklich nicht gemocht. Also wirklich nicht. Es hat zwar gefunkt, aber nicht was Schönes. Ja? Also ich konnte sie und sie konnte mich gar nicht ausstehen. Es war eine kleine Schule, aber wir haben es irgendwie gefunden, dass wir einander niemals sehen müssten. Es wirklich war wirklich nicht schön. Und wir haben uns irgendwann mal befreundet und eine Zeit lang war dann eine Freundschaft. Ich muss ehrlich sagen, wir haben darüber kurz bei dem letzten Teil davon gesprochen. Es ist ja auch gefährlich. Ich habe Gespräche geführt mit anderen während der Pause. Es ist gefährlich, wo wir als Ehemänner oder Ehefrauen ganz persönlich mit anderen, mit den anderen Geschlecht in Gespräche hineingeführt werden. Das kann sehr, sehr schwierig sein, wo du wirklich diesen Seelenverständnis findest in jemand anders als deine Frau oder dein Mann und es ist ein anderes Geschlecht, dann kann ich dir sagen, da können gleich danach Probleme kommen. Also pass bitte damit auf. Also meine Frau und ich, wir haben eine Durchsichtigkeit in der Ehe eingeführt, eine gleichzeitige Verantwortung füreinander. Und ich gehe niemals so, wenn ich auch weg bin oder so, ich gehe niemals auch geschäftlich oder in der Gemeinde mit den absoluten nettesten und auch ältesten Frauen der Gemeinde gehe ich niemals zum Essen aus. Nie. Ich mag das einfach grundsätzlich nicht. Ich tue das nicht. Denn das ist, was meiner Frau gehört. Auch diese Zeit am Tisch, das gehört meiner Frau. Ich mag das grundsätzlich nicht. Es ist gefährlich. Pass auf damit. Ja? Diese Freundlichkeit ist sehr, sehr wichtig und kommt nicht immer so natürlich. Es muss also wirklich mühsam daran angegangen werden manchmal. Aber wir haben solche schöne Freundschaftszeiten vor der Ehe gehabt und das war schön. Also muss ich sagen, wiederum, siehst du, was Gott in unser Schoß getan hat, meine Frau und ich? Wir haben das nicht verdient. Also, er wusste eigentlich, wie mies wir sind und dafür hat er uns viel Gaben gegeben. Sonst wären wir nicht durchgekommen. Und er hat uns wunderbare Freundschaft geschenkt. Wir sind heute noch so befreundet. Wir reden manchmal mitten in der Nacht. Ich komme nach Hause von Reisen. Es wird 2-3 Stunden lang sein. Und da gibt es nur Lachen und Reden bei uns im Schlafzimmer. Also die Kinder schämen sich manchmal. Besonders, wo sie jetzt also etwas älter werden, ja, alle. Aber es ist wirklich freundschaftsartig manchmal. Also wirklich mitten in der Nacht, da lachen wir uns tot und es gibt solch eine Freude. Oder wir weinen über Probleme. Oder es gibt manchmal einen Streit sogar. Ne? Freunde streiten sich. Zwar fairerweise, aber sie sind ehrlich miteinander, das geht nicht immer leicht. Das gehört zur Freundschaft, das ist diese Filia-Liebe, die jede Ehe braucht. Das ist für jede Ehe sehr wichtig. Ja. Es gibt aber dann auch Eros in dem Neuen Testament, das kennen wir von Erotik. Ja. Das ist ein bekanntes Wort. Ich habe am Sonntagabend in den Vereinigten Staaten gepredigt, mitten in Georgia, also nicht Georgia hier, ne? bei dem, also im Osten, sondern Georgia, Bundesstaat der Vereinigten Staaten, ist wirklich ein ganz, ganz abseitiger Teil, also von den Vereinigten Staaten, so richtig so Country, sagt man, also richtig aufs Land. Und da habe ich gepredigt. Und da war dann eine Gemeinde, wo es war ziemlich, also in der Pampa, ne, also wirklich aufs Land. Und der Pastor hat alles Mögliche mir erzählt, wie ich da rankomme. Er hat erzählt und erzählt und erzählt. Und zum Schluss hat er gesagt, ach, das will ich einfach nicht sagen. Aber es ist ja so. Diese Ausfahrt vom Autobahn runter, da sind Schilde nach Schilde, wo es heißt 24 Stunden Adult Café, also Erwachsener Café. Und es heißt We Bear Everything, also wir zeigen alles. Und da sind diese Schilde, also stundenlang, du kannst die sehen, und genau diese Ausfahrt musst du nehmen, um zu uns in der Gemeinde zu kommen. Er wollte es mir nicht sagen, aber so war das. Und dann hieß es natürlich unten drauf, bei jedem Schild Erotik. Ne? Also Eros kennen wir von sowas, aber Eros ist eigentlich noch ein bisschen mehr als das, was wir denken, und muss nicht als was Negatives gesehen sein. Eigentlich Eros gehört ja auch zur Liebe, und es gehört auf jeden Fall eine gesunde Ehe an. Eigentlich ist Eros Gefühle, also diese tiefgreifende Wollensgefühle, würde ich mal sagen, romantische Liebe, eventuell körperliche Liebe, Intimität der Seele sowie auch des Körpers. Es kann manchmal etwas einseitig sein, auch. Zumindest so vorkommen. Ist nicht das Beste, aber kann so vorkommen, dass es manchmal einseitig ist. Allerdings, die Welt lehrt Eros nur einseitig. Ja? Es ist nicht wichtig, was die Partnerin empfindet. Es ist, was du empfindest. Das ist die Botschaft der Welt, wegen Eros. Ja? Schade eigentlich. Kann schon einseitig vorkommen, aber Gott hat es eigentlich zweiseitig gedacht. Und es soll völlig mitten in dem Rahmen von den anderen Arten von Lieben zugehören. Nicht aufgespitzt als die beste oder wichtigste, aber allerdings, liebe Gläubige, nicht als niedrigste, unwichtigste. Ja? Bitteschön, lass uns unser Menschseins nicht verleugnen. Ja? Es ist ein Geschenk Gottes. Warum tun wir das verleugnen? Also es ist eine andere Zeit. Ich weiß, vor 50 Jahren hätte man nicht darüber sprechen dürfen. Ich bin ja auch ein bisschen vorsichtig. Aber ich stelle das einfach so in den Rahmen. Ja? Das auch. Eros ist ein Geschenk der Liebe von Gott. Er hat es uns gegeben. Und allerdings, wenn das im geschlossenen Raum geübt wird und stattfindet, dann ist es wirklich genau das, was Gott vorhatte. Ich habe mich totlachen müssen neulich. Mein Sohn, der Älteste, Zweitälteste, der 19-Jährige, der macht eben Abitur. Scheint so, dass er durchkommt. Er kam mit einem Bericht von Psychologen aus Aachen, ja, und zwar ein Bericht über die Sexualität und die Freude in der Sexualität, also Sozialkunde-Zeug, meistens sehr liberal, und haben sie einen riesen Studien gemacht, und es ging um sexuelle Befriedigung oder Freude. Wer ist am meisten zufrieden mit seinem sexuellen Leben, ja? Und dann haben sie alle Arten Umfragen gemacht und von Ärzten und Personen, und zum Schluss haben sie dann gesehen, es war ganz interessant, finde ich zumindest, zum Schluss haben sie gesehen, eigentlich die größte Freude ist immer da empfunden worden, fast immer unter monogame Beziehungen, also eine Frau und ein Mann, nicht mit vielen Partnern. Das ist nur so ein wissenschaftliches Studium, ja. Und mein Sohn kommt rein und sagt, Millionen von Mark oder Euro müssten ausgegeben werden, und Gott wusste es die ganze Zeit. Okay. Agape ist das, was wir immer hören von der Bibel. Das ist diese biblische, diese göttliche, diese christliche Liebe. Kommt sehr, sehr oft vor. Göttliche Liebe, wo die Liebe Gottes, hört das, hier geht Agape anderen gegenüber. Die Liebe Gottes rührt uns an in so einer mächtigen Art und Weise, dass wir anderen auch Gottes Liebe weitergeben können. Es ist immer Gottes Liebe, aber wir empfinden durch Gott diese göttliche Liebe anderen gegenüber. Und das kann sehr einseitig sein, denn Gott hat die Welt auch derzeit geliebt, wo wir ihn überhaupt nicht achteten. In der Sünde ist er für mich gestorben. Ja. das ist Agape. Agape ist sehr wichtig für eine Ehe, denn es wird unangenehme Zeiten vorkommen. Wir haben Wettbewerb. Wie viel Zeit habe ich noch? 5. Wir machen Wettbewerb bei uns zu Hause, die Jungs und ich. Ich habe 3 Söhne und eine Tochter. Die Tochter mag nicht mit und die Mama mag nicht mit. Aber die 3 Söhne und ich, wir machen so Wettbewerb jeden Morgen. Und das ist, wer die schlechtesten Haare hat, wenn er aufweckt. Also morgens früh, da stehen die Haare, wie es geht nicht mehr. Ne? Manche haben längere, manche kürzere, manche ist kräuslich, manche weniger. Ich habe immer weniger. Und da sieht es manchmal wirklich schlecht aus, ja. Also wache ich auf und ich bin eine, die auch so umrollt, so 1000 Mal im Bett. Meine Mutter liebt meine Frau so sehr. Sie meint, sie ist die einzige Frau der Welt, die das Leben mit dir aushalten kann. Sie ist wunderbar. Also wenn ich nach Hause gehe, meine Mutter sagt immer, schön, dass du da bist. Aber die Wonder. Schade, dass sie nicht gekommen ist. Also meine Mutter würde sie lieber sehen als ich, glaube ich. Viel in den Schuss gelegt wieder, ne? Dass die Schwiegermutter die Schwiegertochter so sehr liebt. Das ist auch eine Sache, die wir nicht verdient haben. Er ist ein guter Gott. Er weiß, dass ich das hätte nicht mal packen können, nicht einmal. Diese Agape-Liebe muss ja auch vorkommen in den unangenehmen Zeiten. Wenn meine Frau es gewusst hätte, dass ich so aussehen würde morgens früh, ja? Ja? Mit solch einem Mundgeruch, ja? Also sie hat einmal gesagt, ich weiß, die Bibel sagt, dass wer ja auch das Evangelium weitergibt, also austrägt, er hat schöne Füße. Meine Frau hat gemeint, du wirst niemals Evangelist. Sie hat gemeint, wenn sie meine Füße gesehen hätte, bevor wir geheiratet haben, hätte sie sich anders überlegt. Ja? Also dass sie diesen Mann mit solche ganz lange, enge Füße, ja, zum Teil stinkige Füße, heiraten müsste, das ist nicht zu glauben. Aber Agape, Liebe, liebt mich trotzdem. Versteht ihr? Die unangenehmen Dinge sind noch zu lieben sogar durch die Liebe Gottes. Das ist diese Gnadeliebe. Ja? Das ist Agape-Liebe. Es ist Liebe ohne Leistung. Es gibt viele Leistungen in der Ehe. Täuscht euch nicht. Es gibt keine gute Ehe ohne Leistung. Gute Ehen sind harte Arbeit. Wirklich harte Arbeit. Ja? Fragt meine Frau wohl. Gute Ehen sind schwierig, ja. Aber wir brauchen auch diese Agape-Liebe, das nicht verdienen muss. Und manchmal empfindet das meine Frau für mich oder ich für sie. Auch wenn es ihr nicht gut geht. Ich bin eine Person, die sie auch trotzdem lieben kann. Das ist Agape-Liebe. Und wir brauchen das auch in der Ehe. Das ist eine Liebe, die Gott uns schenkt. Ich würde behaupten, sage ich mal so, als Laie. Ne? Ich bin kein Profi in dem Zeug hier. Ich bin halt verheiratet mit Leidenschaften, deswegen rede ich mit euch. Aber als Laie würde ich behaupten, dass die Heilung der kaputten Ehen und die Heilung der Wunden und die Stärken der Ehe höchstwahrscheinlich mit Agape-Liebe anfangen müssen. Versteht ihr das? Wo es mir nicht gut geht in der Ehe, ich brauche zuerst einmal Agape-Liebe. Agape-Liebe wird sicherlich davor kommen, bevor Eros. Ne? Denn den kann ich nicht ausstehen. Ja? Und auf einmal empfinde ich durch Gott Liebe. Das ist Agape-Liebe. Und dadurch vielleicht wird eine Freundschaft geschlossen. Ja? Und durch die Freundschaft, diese intime Gespräche, wovor ich warne, wo ihr nicht verheiratet seid, aber die ich auch empfehle für die Verheirateten, diese intime, persönliche Seelenverständnisse, ja, da empfindet man ja auch körperlich eventuell was füreinander. Ja? Da kommt dann endlich mal auch Eros. Also ich sage es nochmal, Männer und Frauen, wenn man an Eros denkt und dass er auch noch mehr in der Ehe haben möchte, und ich möchte es noch einmal betonen, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ihr mich fragen würdet, was finde ich sehr, sehr wichtig in einer Ehe, vielleicht einer der wichtigsten Teile der Liebe, würde ich fast sagen, Eros ist sehr wichtig, ja. Also tut mir leid, sei bitte nicht mit mir enttäuscht, ist unheimlich wichtig. Ja? Aber wer daran kommen möchte, dass er auch wirklich empfinden möchte in der Ehe, er muss höchstwahrscheinlich mit Agape Liebe anfangen. Ja? Und dadurch werden die anderen Arten von Liebe zu finden sein. Ein vierter Art der Liebe findet man nicht unbedingt als Wort in der Bibel. Das habe ich von Kari Thürmer. Die ersten 3-4 Mal, dass ich das gelesen habe und gehört habe, war das schwierig für mich, damit anzufangen. Er nennt es Beziehungsliebe. Und die Beziehungsliebe ist eigentlich alle drei Lieben zusammen. Das ist eine zweiseitige Liebe. Es muss ja auch zu zweit geführt werden, geht nicht anders. Es hat mit der Beziehung selbst zu tun. Liebe an der Beziehung und Liebe durch die Beziehung. Das ist diese völlige zweiseitige Liebesbeziehung, wo man Agape hat, Eros hat und auch Philia hat. Ja? Gut. Soweit so klar? Liebe. Ihr habt aber viel von Liebe gehört, nehme ich mal an. Aber ich finde es sehr wichtig, wenn wir über Leidenschaft sprechen, und ich komme dazu, dass wir über Liebe sprechen. Denn ich stelle es mir unheimlich schwierig vor, Leidenschaft zu haben ohne eine von zwei Dingen. Also ich habe auch an der Universität eine Zeit lang Philosophie studiert, auch mit Leidenschaft, muss ich sagen. Und da ist es eine meiner persönlichen Gewohnheiten, so komische Konzepten so zu überlegen. Und ich habe es mir überlegt, woher die Leidenschaft? Was muss da sein, um Leidenschaft zu haben? Ja, das ist eine komische Frage vielleicht für dich. Und ich finde nur zwei, Triebkräfte, ne? So zwei Dinge, die dazu führen würden. Nur zwei. Sonst finde ich keine. Liebe oder Hass führen zu Leidenschaft. Paulus hat mit Leidenschaft die Gemeinde verfolgt. Ja? Mit Leidenschaft, es war Hass. Es war nicht die Liebe Gottes, er hat keine eifrige Liebe für Gott oder für die jüdische Gemeinde, er hat die Christen gehasst. Es war Leidenschaft. Hass bringt Leidenschaft. Oder auch, noch besser, Liebe. Wahre Liebe bewirkt Leidenschaft. Wo wenig Liebe vorhanden ist, ist wenig Leidenschaft. Aber wo viel Leidenschaft vorhanden ist, ist entweder, meines Erachtens nach, ist eine philosophische Behauptung, kein Wort Gottes, ist Clayton und nicht Gott. Meines Erachtens nach, man braucht eins von den beiden, entweder Liebe oder Hass. Wo viel Leidenschaft vorhanden ist, ist entweder Hass da oder viele Liebe. Eine Sache möchte ich auch so kurz im Raum stellen, dass ich sehr, sehr wichtig im Raum stellen, dass ich auch sehr, sehr wichtig finde. Es geht um Prioritäten. Ich habe es mir eine Zeit lang überlegt, ob ich nicht so ein Bild von Quadranten so vorstelle, entweder auf Overhead oder sowas, von den Prioritäten des Lebens. Ich habe mich dagegen entschieden, denn ich habe das von einem Wirtschaftswissenschaftler gelernt und der ist Mormon. Und von der Quelle heraus finde ich es immer ein bisschen verdächtig. Aber ich sage nur dazu, er teilt das Leben in vier Teilen auf. Und ich bin ja auch an gewissen guten Gedanken da durchgekommen. Und ich teile nur ein bisschen davon kurz mit wegen Prioritäten. Es scheint mir so, dass wir unser Leben im Hinsicht der Prioritäten in zwei Bereiche des Lebens uns beschäftigen. Also da... Das heißt, unser Leben ist meistens so zweierlei geteilt. Entweder tun wir die dringende Dinge, also nur was dringend ist, ja, was unbedingt gemacht werden muss, das tun wir, und zwar gleich. Alle anderen Dinge können wir stehen lassen, aber was dringend ist, das tun wir sofort. Ja. Telefon klingelt, Wasser kocht, Kind schreit, Bremse sind im Auto aus, schwierige Mitglied ruft an. Ja? Die dringenden Dinge, da vergeben wir sehr, sehr viel unsere Zeit. Und zweitens, wir vergeben eine wahnsinnige Portion, also richtig eine heftige, so ein ganzer Löffel voll, unsere Zeit an Undinge. So einfach Zeitvertreibung. Man darf sagen, was er möchte, aber die meisten Menschen, die ich kenne, nicht nur gute, gesunde Hobbys, sondern einfach so hinsitzen und nichts tun oder vertrödelte Zeit, wo man nur Angst und nervös wird und Überlegungen macht. Er tut zwar nicht, aber er hat seine Angst und sitzt stundenlang und überlegt sich. Ja, wir verbringen sehr viel Zeit in diesen zwei Quadranten, ja, unseres Lebens, diese zwei Teile. Wenn das Leben in vier Teile aber aufgeteilt werden konnte, dann gibt es noch zwei. Und eine ist ein proaktiver Teil, wo man plant, wo man überlegt, wo man positive Pläne festlegt und auch positive Dinge beginnt, einführt. Das ist, wo man ja auch Kontrolle über sein Leben hat und wo er wirklich sagt, das und das und das sind von Gott her. Er hat das in meinem Leben hineingetan, das werde ich tun und ich werde es in folgender Art und Weise beginnen. Das ist ein sehr wichtiger Teil des Lebens und es ist sehr oft der Fall, dass wir weniger als 15 Minuten pro Tag damit verwenden. Kein Wunder, dass wir so viel Trödel machen und kein Wunder, dass wir nur die dringenden Dinge angehen. Denn diese Quadrant, wo wir planen, wo wir wirklich tatsächlich überlegen, was sagt der Heilige Geist, das ist eine pfingstliche Frage. Also eine evangelikalische Frage. Was sagt mir das Wort Gottes? Wow, da finde ich manchmal richtige Sachen von dem Wort Gottes, die wirklich sprechen, ja. Sie haben jahrelang, kein Rema, einfach Wort Gottes, jahrelang haben sie uns angesprochen. Ich lese das Wort Gottes und es spricht und ich weiß, das muss getan werden. Und ich fange an zu planen, Dinge festzulegen, Termine. Und versteht ihr? Das ist ein wichtiger Teil des Lebens. Und dann gibt es noch einen, ich denke, das wird auch sehr, sehr, sehr viel vernachlässigt. Und das sind die Spaßsachen. Das, was man nur aus reiner Spaß tut, ja, Freude dran. Hobby, Zeit mit den Kindern, was weiß ich. Die Empfehlung ist es, dass man versucht, nicht sein Leben mit dringenden Sachen immer wieder zu verbringen und auch nicht mit diesen Trödelsachen, sondern dass man sein Leben in einem Viertel verbringt, planen und tun, was wichtig und gut ist, ja, und was wirklich Spaß und Freude und Stärke bringt. Also die zwei Dinge sind sehr wichtig und das möchte ich als Pastorin und Diener in der Gemeinde, Dienerin in der Gemeinde, möchte ich ganz gerne euch empfehlen. Vergisst nicht die Freude. Meine Frau, heute, wir haben über meinen Vortrag gesprochen ein bisschen und sie hilft mir öfters. Stellt ihr euch vor, wie schwer das sein wird, wenn sie nicht dabei wäre, mir zu helfen. Und sie hat gemeint, Kleten, bitte, sagt es mehrmals. Er redet von der Freude, denn das ist so wichtig und in der Ehe ist es unheimlich wichtig. Und es gibt gewisse Dinge, die uns Freude und Spaß machen. Und als Christen, wir sind Martyrer und wir gönnen es nicht, uns nicht. Ich darf nicht Freude haben. Ne? Ich darf nicht Spaß haben. Also im Gottesdienst schon. Kann ich lachen und tanzen und springen. Das geht noch. Auch als Pfingstler, nicht nur Charismatiker. Und die Witze sind umsonst. Ja. Und da ist es legitim, ja. Da ist es legitim, aber wer gerne Golf spielt vielleicht mal mit seinen Freunden und Freundschaft pflegt oder wer gerne, ich war begeisterter Eishockeyspieler und da ist es hier in Deutschland für mich nicht kalt genug. Also ich sehe zu, dass ich jedes Jahr im Februar einmal in Finnland bin und einmal in Sibirien. Also das ist die reinste Freude, minus 40, ja, toll. Also hier ist kein Eis und deswegen haben die Kinder zu meinem 40. Geburtstag mir Inline-Skates, also Rollerblades, geschenkt. Und da bin ich der einzige Fahrer bei uns in der Gegend, die durch die ganze Stadt blitzt auf Inlines. Und es macht mir noch mit 48 Jahren viel, viel, viel Spaß. Und ich weiß, dass manche meiner Kollegen sich totlagen und meinen, Clayton, du hast etliche E-Mails und dieses und jenes, was nicht getan ist. Und dann sehe ich dich mit deiner Tochter auf Inlines oder mit den Söhnen, die auch leidenschaftlich Basketball spielen oder sowas. Und wie findest du die Zeit dafür? Ich sag's ganz ehrlich, ich lasse manche die dringenden Dinge einfach liegen. Ich lasse sie liegen. Und ich würde sie niemals liegen lassen, es sei denn, ich hatte solch eine Partnerin, die mich daran erinnert und sagt, du darfst Spaß haben. Ja? Lass liegen. Denn da ist Quelle der Freude, da ist ja auch Leidenschaft. Man findet leider in den anderen Quadranten des Lebens nicht die Leidenschaft, aber Leidenschaft findet man in Freude, Leidenschaft findet man da, wo Spaß ist. Und deswegen sage ich euch, ganz im Gegenteil zu dem, was wir ja auch in unsere Leistungsgesellschaften erzogen sind, ganz im Gegenteil möchte ich euch sagen, gezielt, nicht vertrödelte Zeit, ne? Vergebene Zeit umsonst, sondern gezielt, was wirklich Freude macht, plane das mit ein in deinem Leben, für deine ganze Familie, für deine Frau. Am liebsten teile es mit ihr oder zumindest auch mit den Kindern. Ist sehr wichtig. Und da bringt es auch viel Freude und viel Leidenschaft in dem Dienste und in der Gemeinde. Zu Prioritäten möchte ich auch noch was geben, was ich sehr wichtig finde. Wie gesagt, wir machen diesen ganzen Vortrag absolut verkehrt rum. Wir hätten uns eigentlich in kleinen Gruppen treffen sollen, darum sprechen. Ich bin auch ein Student der Menschen, also mein Interesse an Psychologie soll sich ein bisschen deutlich zeigen von dem Vortrag. Sehr akademisch habe ich das nicht, also eigentlich extra nicht gemacht, aber die Psychologie bleibt seit meinen ersten Jahren an der Universität schon von großem Interesse. Und es ist ja so, dass ich öfters an den ganzen Prioritäten von Menschen gedacht habe und frage mich, wo kriegen wir sie her? Ne? Wie ist es, dass wir Prioritäten festlegen? Was ist für dich wichtig und warum? Und für mich weniger wichtig? Ja, und warum? Also die Frage stelle ich mich immer wieder. Ich sehe Menschen, sie haben solch eine Leidenschaft für Dinge. Ich habe gar keine Empfindung. Ich liebe Bücher. Eine wahnsinnige Liebe für Bücher. Ein Freund von mir, sein Vater, hat mit Buchbindungen zu tun. Und er hat seine Doktorarbeit über Buchbindungen geschrieben und arbeitet an der Universität Amsterdam, ist einer von den bekanntesten Menschen der ganzen Welt, der alles weiß über Buchbindungen. Wenn ich zu dem als Gast im Hause bin, da kann ich nur schlafen. Also da habe ich keinerlei, obwohl ich Bücher liebe, ja, aber Buchbindung, keinerlei Interesse. Was bringt diese Leidenschaft, was bringt diese Prioritäten in unserem Leben hinein? Finde ich sehr wichtig. Also ich möchte gerne, meines Erachtens nach, ich teile es mit, es ist nicht nur von mir, sondern von ein paar anderen Quellen, was ich als sehr wichtige Prioritäten finde für Diener Gottes. Was soll das Allerwichtigste sein? Ich fange damit an mit der ersten Priorität, meines Erachtens nach, die Beziehung mit Gott. Also sicherlich, obwohl ich so mit einer Leidenschaft verheiratet bin, du hast nicht gedacht, dass ich sage, meine Frau zuerst. Ja? Denn ich sag's euch, die Leidenschaft zu meiner Frau fand Geburt in der Liebe Gottes. Von Gott her habe ich diese Liebe. Ja? Also der ist doch zuerst. Und wenn ich Gott nicht als allererste in meinem Leben habe, bin ich meine Frau nicht wert. Ich bin wertlos, ich weiß es, absolut. Umsonst bin ich da. Ich muss diese Beziehung zu Gott haben. Also das ist schon richtig. Aber da sage ich euch, was ich als schwere Gewohnheit habe und immer wieder, wogegen ich kämpfe. Und dann möchte ich gerne, dass wir beichten. Ja, Jakobus sagte, dass es gut ist, dass wir unsere Sünden bekennen. Ja, voreinander sogar. Und wenn wir das tun, wird es ja auch geheilt. Ja, also machen wir das, so ein bisschen beichten. Also ihr habt gedacht, ist der Pfingstler, ist der Charismatiker oder jetzt ist der Katholik. Ihr wisst es noch nicht, wir beichten. Und zwar Folgendes. Ich lese eine Geschichte. Ich sehe einen Film. Ich sehe Tiere, beobachte oder betrachte Tiere oder Menschen in ihrer Beziehung. Ich lese ein Buch. Ich höre eine Predigt. Ich lese oder schreibe, verfasse ein Gedicht. Habe ich früher viel gemacht. Ich spiele Musik. Also ich habe jahrelang Kontrabass gespielt, Klassik und Jazz und spiele heute noch ein bisschen mit einem Lowpreisband, so E-Bass, also Inlines, Bart und E-Bass, das ist schon eine Sache für Bischöfe. Ne? Auf jeden Fall, alle diese Dinge tue ich, ja, und was empfinde ich dabei? Ich denke immer, ach, das wäre eine schöne Predigt. Mann, das ist eine Wahrheit, die ich gerne weitergeben möchte. Ach, guck mal da. Das wäre für meine seelsorgerischen Dienste was. Das schreibe ich mich gleich auf. Ich wage mitten in der Nacht auf und ich habe so einen kleinen Handheld. Das Ding ist kaputt, musste ich einschicken zum Hewlett-Packard. Ich werde verrückt, dass ich das nicht habe. Ne? Hier auf diese Konferenz, ich fühle mich nervös, dass ich nicht da rein tippen kann ganz schnell. Ich stehe auf mitten in der Nacht und tippe rein. Ich habe viel Energie und ich tippe rein Ideen und ich denke, was eine Predigt, was eine Lehre. Das bringe ich das nächste Mal ein. Ich büttle rein, ich komme in mein Büro und ziehe meine ganzen Vorträge aus und ich weiß, zu diesem Vortrag gehört diesen Gedanken, wunderschön, das Gedicht und. Alles ist für meine Predigte, für meine Vorträge, für meine seelsorgerlichen Dienste. Die Bibelstellen, die ich lese, die werden eine Predigt für mich, sie werden eine Bibelstunde sein, aber wo hole ich von Gott was für mich? Jetzt wollen wir beichten. Geht es dir ja auch öfter so? Doch, ihr dürftet wohl die Hände aufheben. Das ist gut. Es tut uns gut, dass wir nicht alleine stehen. Ja? Aus der Beziehung mit Gott heraus kommt Salbung. Nicht von dem, was ich höre oder lese oder lerne oder meine ganz tolle Gedanken. Ich sag euch, ich habe Predigten und Vorträge vorbereitet, akademisch rein, sprachlich rein, richtig intelligent und sie fielen flach. Es hat kaputt gemacht. Man fühlte sich träge danach und ging entmütigt nach Hause. Warum? Die Salbung war nicht da. Salbung kommt durch Beziehung mit Gott. Erste Priorität, meine Gebetszeit für mich, nicht für Heilung für andere. Ja? Zuerst mal für mich. Ich muss da auch eine gewisse Art hedonistisch sein, ja, für mich denken, meine Probleme, meine fehlende Glaube oder Agape-Liebe, meine, ich denke an anderen Dingen, vielleicht kommt das von Gott her, vielleicht nicht, meine schwierigen Gedanken, unangenehme zur Eros-Liebe. Wo kriege ich Hilfe dafür? Durch meine Beziehung zu Gott. Er bringt das wieder in richtige Ordnung. Ja? Und er salbt, er segnet Gottes Charakter. Was tut er? Er schuf der Mensch und segnete ihn gleich. Ja? Herrsche, vermehre. Ist toll, ne? Das ist unser Gott. Und das ist meine erste Priorität. Und meine Frau, sie teilt es mit. Sie findet es gut. Es gibt ein wunderschönes Buch, ich lese ganz gerne, von C.S. Lewis. C.S. Lewis hatte ja auch mal so einen jungen Mann bei sich und auch eine Frau. Sie haben ihn kennengelernt da an der Universität in England. Van Eyken, glaube ich, heißt es. Van Nocken ist der junge Mann, heißt er. Und der schrieb ein Buch, ist ja auch auf Deutsch erhältlich. Es heißt irgendetwas so bitterer, nee, harte Gnade heißt das Buch. Ne? Harte Gnade. Und es geht darum von einem jungen Ehepaar, die sich kennengelernt haben und waren so ineinander verknallt und sie haben, die waren auch richtige Heiden, also nicht mit Glauben zu tun gehabt. Und sie haben eine Abmachung unter sich, wir bauen Bäume und Zäune unsere Ehe herum. Hört sich gut an, also ich bin dafür eigentlich. Und sie haben gemeint, nichts werde da reinkommen. Und der junge Mann, der Van Auken, der Autor dieses Buches, als seine Frau sich bekehrt hat, er hat gemeint, sie macht Betrug mit mir. Denn eine, nämlich Gott, ist jetzt innerhalb unserer Zäune rein. Und der hat das wirklich hart empfunden. Er konnte Gott gar nicht lieben. Er konnte sich nicht Gott anfreunden. Seine Frau ist an Krebs gestorben. Und sie war weg. Und ohne alles musste er Gott kennenlernen. Und dafür diesen Titel, harte Gnade. Es war ihm schwer, Gott kennenzulernen. Also diese Prioritäten, zuerst einmal Gott, sind unheimlich wichtig für uns. Zuerst Gott, nicht andere Dinge. Ja? Er ist so wichtig für uns. Und zwar nicht, was ich weitergeben kann oder wegen meines Dienstes, sondern für mich persönlich. Erste Priorität. Zweite, und ihr habt es schon sehr gut geahnt, nicht wahr? Das gehört meine Frau und die Kinder. Als ich Kind war, hatten die Pastoren andere Prioritäten. Mit 22 habe ich auch ein Zertifikat bekommen von unserer Bewegung, um in der Gemeinde zu dienen. Und da war dann ja auch so ein Formular, das ich ausfüllen müsste. Und dann war die Frage, wer kommt zuerst nach Gott? Dann habe ich den Vornamen meiner Frau eingetragen. Ja. Und mein Leiter der Zeit, der hat das Ding so angeschaut und hat gemeint, naja, verstehe, was du meinst, aber was ist mit der Gemeinde? Ich sagte, ja, gleich nach meiner Frau. Der war zumindest ein cleverer Mann, obwohl er viel älter war, und hat sich lange überlegt und hat zum Schluss gemeint, naja, ist eine andere Generation, ich verstehe, was du meinst, okay. Also, wenn meine Frau nicht vor die Gemeinde kommt, dann habe ich keine Kraft, die Gemeinde zu dienen. Darum geht mein ganzen Vortrag. Ich habe eine Leidenschaft zu dieser Ehe. Und durch diese Leidenschaft, durch die Salbung Gottes in meine Ehe, in diesem geschlossenen Raum, wo ich die Prinzipien Gottes auf dem Schoß gelegt bekomme, wo ich sie ausüben kann in aller Freiheit, ich brauche mich nicht schämen, obwohl ich bloßgestellt bin vor meiner Frau, direkt da, in diesen Raum, da ist es möglich, Salbung zu empfangen und ich bin fit, zum ersten Mal die Gemeinde zu dienen. Sonst geht's nicht. Sonst geht's wirklich nicht. Paulus nahm Bezug darauf und nicht umsonst. In seinem Schreiben an dem geliebten Sohn Timotheus, sowie auch an dem Mitdiener Titus. Er sagte, Timotheus, wer denn ja auch, also wer denn Leiter, Ältester, Bischof, Pastor, ist eigentlich, was damit gemeint ist, Vorsteher, wäre ein sehr gutes Wort auf Deutsch, sein möchte, er möchte ein gutes Ding, er möchte was Gutes, das ist ein guter Dienst, das ist wichtig. Und dann listet er auf die Dinge, die er tun muss und was er sein soll. Ihr kennt das ja auch, habt ihr vielleicht bei der Ordination gehört und nicht ganz vergessen. Und dann eine Sache, was er da so deutlich nennt, ist, wenn er nicht Leiter seines Hauses sein kann, wie kann er Vorsteher des Hauses Gottes sein? Naja, wollte Paulus einfach hart sein? Wollte eine harte Lehre geben? Naja, war das, weil er ja auch nicht gut mit Menschen umgeht? Nee, er wusste, die Kraft kommt zuerst einmal da, wo ich bin. Stellt ihr euch euren Leben in bestimmten Sphären vor, also Kreisen, ja? So einmal klein und größer und größer, ne? Ein ineinander, wie man ja auch vielleicht einen Stein in dem Wasser wirft und sieht die Wellen herauskommend, ja? In den kleinsten Kreis, das bin ich und Gott, der gehört ja auch dazu. Persönlichste, intimste Teil meines Lebens. Allerdings, der ist hier und auch da, denn der ist Anfang und Ende, der ist Alpha und Omega, aber der ist da in der Mitte, ja? Im nächsten Kreis ist meine Frau und eventuell vielleicht meine Kinder oder im Kreis danach, wie man sich auch das gerne vorstellen möchte. Danach kommt meine Familie. Wenn ich versuche, von einem Kreis in einem anderen hineinzuspringen, ohne richtig dadurch gearbeitet zu haben, da bin ich leer. Es kostet zu viel Kraft. Wenn ich meine, ich kann über meine Familienverhältnisse hinaus springen und in die Gemeinde hinein gut landen, der stellt sich was ganz Schweres vor. Die Salbung ist völlig weg. Ich muss zuerst einmal das Christseins, die Kraft und Salbung des Heiligen Geistes ausüben in den kleinsten Kreisen meines Lebens. Und dann muss das ja auch wie ein Stein im Wasser geworfen, dann muss das daraus fließen. Versteht ihr das? Da kommen die Wellen her. Ich predige gerne von den Wellen. Ich habe viele Aktivitäten in meinem Leben gelernt. 2 Jahre lang haben wir in Kalifornien gewohnt und da habe ich auch Wellenreiten gelernt. Also richtiges Surfen, also nicht mit einem Segel, sondern Wellenreiten. Ich mache das heute noch ziemlich gerne, wenn ich auch die Gelegenheit habe. Und ich rede gern von Wellen, also ich diese Kraft, ja, diese Kraft von dem Ozean, also diese Ziehungskraft und wie mächtig und so weiter. Und wir wollen diese Kraft wie eine Welle vom Heiligen Geist im Lande haben und auch in unserem Dienst da haben, nicht wahr? Wollt ihr das richtig kraftvoll? Es zieht und drückt gleichzeitig. Na, wer so in richtigen Wellen war, so bis 3 Meter hoch, er weiß, wie das ist. Die Füße werden gezogen und der Brust wird gedruckt. Ja, also schwuppdiwupp ist man weg. Ist wirklich schön, muss man lernen, wirklich darauf zu reiten, diese Kraft also mitzuerfahren. Ich kann diese Wellen in meinem Leben nicht einmal genießen im Heiligen Geiste, wenn ich nicht in dem ersten Kreis mit Gott das erst einmal erlebt habe. Und auch in dem nächsten Schwer, das sind die Schwere meines Einflusses. Wo habe ich meinen größten Einfluss? Wo ist es, dass ich wirklich die größte Sage habe? Zuerst einmal mit Gott und mir ist es, ja? Also da habe ich viel zu sagen. Also ich höre meistens zu und sage, ja, yes. Ja? Aber da ist dann die Entscheidungskraft mit Gott. Und wo dann als Nächste? Ja, es soll eigentlich mit meiner Frau sein. Da sollten wir gemeinsam, ich herrsche nicht über sie, ist auch eine tolle Sache. Also Gott hat sie von meinen Rippen genommen. Sie ist von meiner Seite, nicht von meinen Füßen, nicht wahr? Ist doch toll. Sie ist von meinem Herzen, von meinem Blut, nicht von Spuck. Ja? Sie ist wirklich ein Teil meines Lebens. Also ist es nicht so, dass ich über sie herrsche. Wir tun das zwar zusammen, aber da habe ich einen riesen Einfluss in diesem Schwer. Hier wird Mächtiges entschieden. Zwar nicht nur für mich und nicht nur für meine Kinder. Mächtiges wird entschieden in Hinsicht des Königreichs Gottes, denn wir dienen zusammen, nicht allein. Und wo was wird, dann muss das erst einmal bei uns ankommen. Ja? Und wenn das bei uns nicht durchzickert, dann geht es nicht weiter. Eben da. Und wenn ich meine, ich kann das abseits legen, ja, die Beziehung zu meiner Frau und dienen, da habe ich große Probleme. Das wird wirklich nicht gehen. Ich muss zuerst einmal das in meine Ehe. Und durch die Ehe kommt die Segnung. Und deswegen sage ich Ehe und Kinder. Wer hat so einen Timeplanner, einen Palm-Tab, einen Kalender mit? Zeig einfach kurz, ja. Ich habe das einmal gemacht in einer Pfingstkonferenz. Wir hatten mehr Timeplanner als Bibeln da. Gut, wie gesagt, die Witze sind umsonst. Wir haben diese Dinge. Ich frage euch, guckt mal heute Abend ganz kurz durch. Wie viele Stunden verbringst du mit deiner Familie und wie viele Stunden verbringst du mit der Gemeinde? Ich schäme mich. Ich schäme mich. Es ist nicht schön. Wir halten es für nötig, aber es ist nicht schön. Wenn deine Familie, deine Frau und deine Kinder 2. Priorität deines Lebens sind, dann soll das auftauchen auf deinen Timeplanner. Ja? Das soll eingeschrieben werden. Manchmal meine Frau nicht, sie mag das für mich. Sie schreibt so kleine Herzchen in meinen Kalender für mich rein. Deswegen mag sie meinen Palmtop nicht. Sie kann das nicht einschreiben, aber ich krieg bald eine neue. Ich krieg bald eine neue und da kann sie auch zeichnen. Dann ist es gut. Und sie schreibt so ein kleines Herzchen bei mir ein, so abends. Und das ist für mich, ich weiß, ich bin auf Reise, guck meinen Kalender durch und weiß, an dem Mittwochabend bin ich da und meine Frau will, dass ich bei ihr bin. Das ist ihr Plan. Wir planen das. Und sie weiß, wenn sie nicht eingeschrieben ist, dann habe ich die Zeit nicht. Und wir sehen das gemeinsam ein. Manchmal mag sie das überraschen, trägt sie es ein, ohne es besprochen zu haben, aber öfters sitzen wir uns hin und wir plaudern über das, was noch kommt, und dann sagt sie, ja, und da ist ein Abend für uns. Und wir, da kommt ein Herzchen rein, ja. Das ist für unsere Beziehung. Also dann kommt die Gemeinde und ich bin wirklich völlig überzeugt, durch die Segnung und Salbung des Heiligen Geistes in dieser Ehe wird ja auch Segnung in der Gemeinde kommen. Ihr möchtet vielleicht noch mehr sagen, wie viel Zeit haben wir noch? Ihr möchtet vielleicht mir sagen, Clayton, ich kenne viele Familien, viele Pastoren, die haben wahnsinnige Segnung, viel mehr Salbung als du. Es braucht nicht viel. Und man muss so ein bisschen überlegen, darf ich lachen oder nicht? Ja, ihr dürft. Und ihr Familie ist Katastrophe, ja? Also ich schaue manche Männer Gottes, also einen kam auf mich zu und hat gemeint, Martin Luther wäre vielleicht ein Zeichen für diese paarweise Dienst, denn seine Frau da in der Zeit der Katholiken, sie stieg gleich im Dienst ein. Zwar sie hat nicht Vorträge gehalten, aber sie war Bewirtschafterin des Hauses, wo er jeden Tag seine Tischrede mit den Studenten hielt und so weiter. Das ist ganz toll und das stimmt auch an sich. Sie stand zwar nicht vor, aber stark dahinter und war die erste Frau vielleicht. Ein guter Gedanke, ich danke dir dafür, werde ich das nächste Mal mit vortragen. Es ist ja aber auch so, dass ihr mir sagen möchte, ich kenne welche, sie haben so gedient und sie hatten ein furchtbares Leben. Als ich davon gelesen habe von den Methodisten, von John Wesley, von seiner Frau, da musste ich wirklich weinen. Die Frau war so verwirrt und hatte so viele Probleme und sie hat so Flüche ausgesprochen, während er am Pferde saß und zur Gemeinde geritten ist und wahnsinnig die Ehe. Und er hat so viel in Bewegung gebracht. Und wir kennen auch andere, wo sie so viele Salbung hatten und auf einmal ist die Ehe kaputt und wir sehen das immer wieder, ja. Aber ich möchte euch sagen, Gott segnet sein Wort, ja? Und er tut, was richtig ist, und wir verstehen es nicht immer. Aber er hat auch seinen Weg. Und es kann sein, dass jemand große Salbung haben kann in seinem Dienst, ohne in diesem zweiten Kreis was zu bekommen. Aber ich sage euch, das soll wirklich die Ausnahme sein. Und öfters kommen dann doch anschließend die Probleme. Denn die haben große Segnung, aber irgendwann mal geht's dann doch kaputt. Denn innen drin, bei diesem wichtigen Kreis des Einflusses, war die Salbung Gottes nicht. Und ich möchte nach seinem Plan leben. Er hat einen Plan festgelegt, er wusste genau, was er tat. Und als er der Mensch machte, machte auch seine Frau. Und er machte die Partnerschaft. Und ich weiß, wo Salbung da bei mir fließt, fließt es weiter raus. Und ich merke es auch. Ich bin, wie gesagt, Pfingstler. Das heißt so ein Teil Pietisten. Ich überlege immer wieder, wo Gott ist und wie er wirkt. Und ich meine ihn spüren zu können. Das ist doch pietistisch auch, ne? Und ich meine ihn füllen zu können. Und ich merke in meinem Leben, wo ich mich in Krak zu Hause zurückgelassen habe, wo Probleme vorkamen, ich habe sie auch nicht in Ordnung bringen können, dann gehe ich irgendwo in Dienste, dann merke ich gleich, oh je. Es ist schwierig, die Salbung ist nicht da, es ist schwierig für mich. Ich merke es gleich, es ist unheimlich schwierig. Und muss ich meine Frau anrufen und meistens, das ist eine Partnerschaft, das ist Agape-Liebe, ne? Dann sagt sie mir, ich weiß, es war nicht so schön, aber ich liebe dich und wir lieben uns und wir werden das doch in Ordnung bringen. Und zwischendurch möchte ich dir sagen, die Ehe ist super und das ist ein kleines Problem, wir hatten noch viel Schlimmeres gehabt und wenn du nach Hause kommst, wir erledigen das, ja? Und zwar sofort, jetzt lass uns beten, ja? Und ich werde gesegnet, ist wichtig. Das ist diese Agape-Liebe. Aber ich merke, wo das zu Hause stimmt, dann stimmt es auch im Dienste. Und wo das zu Hause nicht stimmt, dann stimmt es auch nicht für mich. Das ist meine Empfindung. Also Entschuldigung, es ist meine pfingstlerische, pietistische Seite, wo ich dann ja auch meine Überlegung mache, ob ich Gott spüren kann oder nicht. Drittens ist wahrscheinlich dann, und das darf vielleicht auch ein bisschen anders für euch sein, meines Erachtens nach, drittens ist die Beziehung zur Gemeinde, zwar aber nicht als Gemeindeleiter. Deswegen würde ich sagen, Beziehung zur Gemeinde oder Gottesvolk. das ist diese Quelle der Gemeinde, wo du bekommst, noch nicht, wo du gibst. Und da sehe ich auch viele Probleme und frage ich tue das immer, ich war jahrelang Ortspastor, die letzten 1,5 Jahre betreue ich keine Ortspastor direkt alleine, ich sitze in Beratungsstelle mit unserer Ortsgemeinde als Älteste und vermisse sehr diesen pastoralischen Dienst. Also da, ich will zurück, das ist Heimat für mich. Irgendwann mal tue ich das auch. Gemeindegründung, Gemeindepastor sein. Und ich sehe immer wieder, wie schwer das ist, dass ich dann die Gemeinde als meine Heilsort zu empfinden ist. Ich muss auch geistliche Menschen haben, auch wenn es nicht meine Ortsgemeinde sein kann, das wäre das Beste, aber ich muss geistliche Menschen haben, womit ich ja auch auftanken kann. Ich brauche Gebetsgeschwister, ich brauche eine Gebetsgemeinde, die nicht nur mich unterstützt, sondern mich befreundet. Und ich sehe so oft, dass Pastoren da ganz alleine stehen, besonders Ortspastoren, die, also Menschen, Frauen und Männer, die Ortsgemeinden betreuen. Sie stehen da öfters ohne Freunde. Die haben diese Philosophie meines Vaters, wo sie meinen, du darfst keiner so richtig befreunden. Du musst mit jedem, so wie Jesus, alle gleich lieb haben. Stimmte über Jesus auch nicht, ne? Petrus, Johannes, er deutet darauf hin, dass wir doch enge Beziehungen haben können. Und jetzt in diesem dritten Kreis möchte ich, also nach deiner Frau und von mir, im dritten Kreis deines Einflusssphäres ist die Gemeinde, wo du auftankst, nicht dein Dienstbereich, sondern bekommen. Und ich habe das jahrelang, ich habe jeden Sonntag gepredigt. Und jetzt reise ich sehr viel, komme dann nach Hause in meine Ortsgemeinde, wir haben einen ziemlich neuen Pastor, seine Ausbildung ist noch nicht fertig. Und ich genieße seine Predigte, die sind nicht immer so homiletisch schön, noch schlimmer als meine. Und ich genieße seine Predigte, so wortbezogen, und ich sauge auf, das ist das erste Mal im Leben. Seit dem 21. Lebensjahr habe ich eine Ortsgemeinde betreut und jetzt sitze ich da in meiner Ortsgemeinde, stellt ihr euch vor, und höre das Wort Gottes. Es ist süß, es ist schön, es schmeckt mir, ja, das ist toll. Und das brauchen wir, und ich merke in meinem Leben, wie das ja auch meinen Dienst verändert hat. Und im vierten Kreis, endlich mal, da ist dein Dienstbereich. Das ist deine vierte Priorität, meines Erachtens nach. Denn wenn das alles andere stimmt, da ist die Salbung. Und wo du der letzte Zeit vielleicht diese Salbung, diese Segnung Gottes nicht spürst, dann möchte ich euch aufs Herz legen, schaut zurück oder schaut hinein in diesen Kreise, in diesen Felder und stell dir die Frage, wie sieht es mit meinen Prioritäten aus? Ja, ich glaube, wir haben nur ein paar Minuten noch übrig, oder? 15 Minuten, das ist ja super, hätte ich gar nicht gedacht. Ich wollte nur so 5 Minuten weiter, wobei ich hoffe, dass ich das zum Teil schon weitergegeben habe. Diese Konferenz geht um Leidenschaft, und wenn ich noch eine halbe Stunde hätte, du meinst, ich konnte stundenlang reden, gell? Wo ich noch eine halbe Stunde hätte, würde ich gerne einen Vortrag nur über Leidenschaft halten. Es ist, also ich habe mich so gefreut, muss euch sagen, ich freue mich sehr, in diesem Forum von den Pfingstgemeinden in Deutschland dabei zu sein. Das ist ganz toll. Ich tue so viele gute Männer und Frauen Gottes kennenlernen und ich genieße das einfach mit euch. Also da habe ich jemanden eben erzählt als Laie in diesem Bereich, am liebsten hätte ich mich hingesetzt heute und jemanden von euch zugehört, denn ich bin mir sicher, ihr habt zu erzählen. Und ihr habt die Gaben, und ich empfinde das bei euch. Ich denke, ich hätte was lernen können heute, also wirklich was Gewaltiges. Und ich bin dankbar für diese Gemeinschaft. Also wenn ich auch so ein bisschen eine Vorliebe für Pfingstler zeige und das erzähle, möchte ich euch sagen, Gottes Königreich ist so groß. Es geht ja auch weit, weit über unser Bereich als Pfingstler hinaus. Und ich möchte keine abgrenzen. Wisst ihr, was ich vom Wort Gottes manchmal gelernt habe, von vielen Kreisen oder vom Geist Gottes? Wo ich hätte vielleicht erst zu Hause lernen müssen, aber ich habe es anderswo gelernt. Die Gemeinden weltweit sind mir lieb, aber ich genieße diese enge Beziehung, die wir langsam lernen bei uns hier in Deutschland, in unsere Pfingstforum und Bunde. Ist nicht so schön? Finde ich so toll. Als ich den Ingolf Elsel kennengelernt habe, ein Mann mit Leidenschaft, und wir saßen, also nach 2-3 Jahren, nachdem wir uns etwas kennengelernt haben, wir saßen zusammen und wir dachten über diese Konferenz. Und da kam er mit dem Wort Leidenschaft raus. Und ich dachte, das ist ein Wort, das mein Herz zum Brennen bringt. Das ist schön. Wir brauchen eine Gemeinde mit Leidenschaft. Männer und Frauen Gottes mit Leidenschaft. man hat wirklich in dieser Welt Leidenschaft der Hass oder Gleichgültigkeit. Und ich würde sagen, auch selbst Leidenschaft der Hass ist wenig, ist wirklich die Minderheit. Ich bin fast dafür, so Hass zu finden als gar nichts. Ja? Paulus hat einen Hass gegen die Gemeinde und Gott nahm diese Leidenschaft und dreht es auf den Kopf. Also es war ein richtiger Umkehr. Leidenschaft geblieben, aber ganz anders wohin. Ja? Und da muss ich euch sagen, wenn ich jemanden mit Hass kennenlerne, ist mir fast lieber als jemanden, der ja auch nur Gleichgültigkeit in sich hat. Ja? Das bringt mir nichts. Ja? Ich sterbe mit. Da gehst du in eine Gemeinde rein als Gastredner oder du besuchst halt eine Gemeinde, da herrscht ein Geist der Gleichgültigkeit. Ja? Ist denn egal, ob sie da sind, ob du da bist. Das saugt. Ja, aus. Du kannst wirklich da fast kaum, ich kann fast nicht am Leben bleiben. Also ich bin ein Mensch, der sehr viel denkt und zu viel eigentlich an sich, und das ist mein Problem.